Dann kommen so die Skills, die jemand mitbringen muss. Das ist auf jeden Fall analytisches und strategisches Denken. Wahrscheinlich sind das Fähigkeiten, die sich durch eine Schulzeit, durch ein Studium auch schon ziehen. Und wenn da jemand beispielshalber sehr auf einer schöpferischen und kreativen Seite unterwegs ist, weiß ich nicht, ob der den Rest seines Lebens Spaß haben wird, wenn er so klare, harte Zahlen und Vertragsentscheidungen treffen muss.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Wir reden heute über einen Job oder eigentlich vielmehr über eine Person, ohne die im Startup gar nichts geht. Denn sie hat die Macht über alle Konten und hält das Geld zusammen oder kann es auch ausgeben. Zumindest stellt man sich das so vor, dass die CFO oder die oder der Chief Financial Officer so etwas wie die Schatzmeisterin oder der Kassenwart ist. Wahrscheinlich aber auch noch viel, viel mehr. Wir reden also heute über diese Startup-Schlüsselfunktion des Chief Financial Officers. Was macht der oder die? Wie wird man CFO? Was muss man dafür studiert haben? Was zeichnet einen guten CFO aus? Und welche total ätzenden Aufgaben müssen Startup-CFOs denn auch manchmal machen? Und dafür habe ich mir eine Startup-CFO eingeladen. Natürlich nicht irgendeine, sondern bei mir zu Gast ist Dr. Veronika von Heise Rothenburg, CFO bei Everphone. Everphone ist ein Device-as-a-Service-Startup, also konkret verleiht Everphone Handys und Tablets an Firmen, die damit ihre Mitarbeiter ausstatten. Und Everphone hat gerade erst im Januar eine Series D-Finanzierungsrunde von 271 Millionen Euro bekannt gegeben. Wie sehr dich diese Monsterrunde beschäftigt haben muss, darüber sprechen wir später auch noch. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist, Veronika.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, liebe Nina.
Veronika, wenn man sich mit Kindern unterhält und die fragen einen dann, was man eigentlich macht, wird einem manchmal erst so richtig bewusst, wie abstrakt und schwer zu fassen unsere Jobs eigentlich sind, wenn wir halt nicht Feuerwehrfrau oder Lehrerin oder U-Bahn-Fahrerin sind, sondern meistens den ganzen Tag am Computer rumsitzen. Also ich vereinfache dann immer ganz gern und sage, ich schreibe halt Geschichten, was ja so eigentlich nicht die ganze Wahrheit ist. Wie erklärst du denn deinen Job so grundlegend? Was macht denn ein Startup-CFO?
Ich würde sagen, ich bin diejenige, die eine riesengroße Spardose verwaltet.
Also Spardosen, doch die Schatzmeisterin,
genau.
Ja.
Spardose kennen alle noch vom Weltspartag, wo man eben mit der kleinen Dose zur Bank läuft, das Geld aufs Konto bringt. Und ein Gutteil ist natürlich auch diejenigen Ressourcen, die einem Startup zur Verfügung stehen, seien das Gelder, seien das aber auch Personalressourcen, so zu verwalten und einzusetzen, dass daraus der maximal große Nutzen geschaffen wird. Und das ist den Inhalt der Spardose verwalten.
Mhm, genau. Und wie sieht dann so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt es sowas, so den normalen Arbeitsalltag?
Ich glaube, es gibt einen relativ klassischen Start in den Tag. Ich wache meistens sehr, sehr früh auf, mache dann meine privaten Themen, das heißt also Katzen versorgen, Hühner versorgen, laufen gehen, Tee kochen und dann früh in den Tag starten. Das ist auch so ein bisschen spezifisch für Finance-Funktionen. Meistens ist das Team schon um 7.30 Uhr online und dann versuche ich auch da zu sein.
Genau. Um 7.30
Uhr,
das sind doch keine Start-up-Zeiten.
Kommen die Finanzler. Und der Rest des Tages ist dann tatsächlich abhängig von den verschiedenen Terminen. Es gibt viele Themen, die mit internen Teams, aber nicht nur dem Finance-Team, sondern auch mit anderen Departments abzustimmen sind. Es gibt aber auch zum Beispiel Investorentermine, Banktermine oder dann auch ab und zu Pressearbeit, so wie wir zwei das heute tun. Bei mir ist auch gesplittet zwischen München, wo ich lebe und wo ein kleiner Teil meines Teams sitzt, und Berlin. Das heißt, es kommt auch das wöchentliche Pendeln mit dazu und natürlich gelegentliche Geschäftsreisen. Ein guter Tag ist es dann, wenn ich schaffe, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich alle Termine mehr oder weniger einhalten konnte. Firefighting gehört aber immer auch noch dazu. Mhm. Ich dachte immer, mit zunehmender Unternehmensgröße wäre das nicht mehr nötig. Diese Erwartung hat sich bis jetzt noch nicht erfüllt.
Okay.
Aber bei keinem Arbeitgeber. Also das ist keinesfalls ein Everphone-Problem.
Ja, okay. Und schaut die wartend der Spardose auch jeden Morgen als erstes aufs Konto oder auf die Konten vielmehr?
Eher wenig. Das liegt einfach daran, dass wir bei Everphone ein relativ repetitives Kontenprofil haben. Das heißt, am Monatsanfang kommen Mieterträge rein. Wir zahlen dann laufend unsere Neugeräte. Wir refinanzieren die zu einem fixen Zeitpunkt im Monat. Und am Ende des Monats kommen dann Gehälter. Das heißt, so ungefähr weiß man schon, wie es an einem bestimmten Tag ausschauen wird. Aber wenn zum Beispiel sowas wie eine Finanzierungsrunde kommt, dann logge ich mich schon täglich und stündlich ein und schaue, wann denn endlich die Gelder eingehen.
Ja, verstehe. Wie groß ist denn dein Team eigentlich?
Es sind knapp über 50 Leute, wobei Wow. ich eine sehr breite Rolle habe. Das heißt, es ist nicht nur das Finance-Team, sondern auch Data, People and Culture und Legal.
Ah, okay. Und wie viele Leute arbeiten dir als quasi CFO zu? Wie viele Finance-Leute arbeiten für dich?
Das waren so um die 20 sein. Accounting, Controlling, Corporate Finance.
Okay. Was sind so die unliebsamsten Aufgaben, die du als CFO machen musst?
Die würde ich gar nicht so sehr CFO-spezifisch sehen. Das ist schon den anderen Menschen hinterherräumen. Ein CFO hat oftmals die Rolle The Grown-Up in the Room, Sheryl Sandberg. Und es gibt eben so Themen, die macht keiner gerne. Zum Beispiel Rückstellungen einmelden. Das hat das Team versucht, das hat die Teamlead versucht. Und wenn halt dann keine Antworten kommen, muss ich erinnern. Unterschriften von Vertragspartnern oder Gesellschaftern einholen. Zu schauen, ob delegierte Aufgaben mittlerweile schon erledigt wurden, wie es da weitergeht. Ja, das sind immer lästige Aufgaben, weil sie an sich verzichtbar wären, wenn jeder seinen Job tun würde. Aber es gibt eben manchmal gute Gründe, warum es jemand nicht oder nicht sofort tun kann. Und dann scheitern oft auch Teammitglieder und dann bin ich sozusagen letzte Eskalationsstelle. Das ist immer ein bisschen lästig, damit der Mischung aus Charme und Druck irgendwie eine Antwort zu generieren, mache ich nicht gern. Aber klar, es ist Teil der Rolle und insofern mache ich das dann auch.
Das Bild des Grown-Ups in the Room, das gefällt mir sehr. Das zeigt ja so, oft sind ja die CFOs auch etwas seniorer als die anderen Start-up-Gründerinnen und Gründer und manchmal dann auch die Spaßverderber.
Ja, leider schon. Leider oder Gott sei Dank, weil ich glaube, es braucht auch einfach beide Rollen, jedenfalls in einer späteren Phase eines Startups oder eines Scale-Ups. Es geht dann nicht mehr nur mit Vision, sondern es braucht eben auch operative Exzellenz. Und dafür sind CFOs oder Finance-Teams Experten.
Ja, und halt auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit zu gucken, wo macht es Sinn, jetzt Geld zu allokieren und wo nicht.
Genau.
Was machst du denn am liebsten?
Strategisch über das Unternehmen und seine Entwicklung nachzudenken.
Also genau
und dann
das. Ne?
Die entsprechenden Initiativen voranzutreiben. Das ist durchaus was, was im Alltag oftmals zu kurz kommt, weil die Zeit nicht da ist, weil Termine drücken. Und es ist auch was, was man aus meiner Sicht nicht on the job lernt. Ich habe mich da, glaube ich, durch die Tätigkeit als Aufsichtsrätin maßgeblich weiterentwickelt. Denn da ist es mein exklusiver Job, strategisch über das Unternehmen nachzudenken und eben keinesfalls operativ dem Vorstand reinzuregieren. Das hat nochmal so diesen Denkprozess ausgelöst. Das ist eine wichtige Aufgabe und die muss ich auch aktiv angehen. Dafür muss ich mir auch Zeit blocken.
Lass mich nachfragen, wo bist du Aufsichtsrätin?
Das ist bei einem Immobilienunternehmen, das auch reguliert ist. Und die Berufung kam ziemlich zeitgleich zum neuen Job bei Everphone. Das heißt, zeitlich war das durchaus manchmal eng.
Das glaube ich. Das, wie viel Zeit bindet dann dieses, ist das ja kein Ehrenamt, also dieses Engagement dann da?
Das ist ein Engagement, offiziell 4 Beiratssitzungen im Jahr, für die man sich natürlich Urlaub nimmt. Dann aber durchaus auch Arbeit mit den Aufsichtsratskollegen, mit dem Vorstand und je nachdem, das kann mal ein freigenommener Nachmittag sein, das kann mal ein Samstag sein, das kann mal ein Abend sein. Das ist dann eigentlich relativ flexibel gestaltbar.
Was würdest du sagen, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du als CFO alleine?
Sagen 60 bis 70. Jedenfalls in heißen Phasen. Es gibt weniger heiße, aber wenn es eng wird, dann ist das auch nicht nur unter der Woche, sondern dann sind es auch 1,5 Tage am Wochenende.
Ist es dein Traumberuf?
Nicht direkt. Ich glaube, das ist auch jetzt jedenfalls, wenn ich von einem Kind ausgehe, nichts, was man sich so richtig greifbar vorstellen kann.
Das stimmt. Was wolltest du denn als Kind werden?
Das hatte verschiedene Phasen.
Ja.
Ich glaube, ganz früh Feuerwehrhauptmann wegen Grisou, dem kleinen Drachen. Ganz, ganz sicher. Tierärztin war lange mit dabei,
ja,
kam auch in Phasen. Ich habe dann mal 3 Jahre bei einer Tierärztin gearbeitet. Während der Schulzeit einerseits, um die Behandlungskosten für meine Katzen abzufedern, andererseits, um so ein bisschen mehr über den Job zu lernen. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, dass das nicht tragfähig ist. Das geht also eigentlich nur, wenn der Partner mitfinanziert. Demzufolge dieses Studium gekickt. Musical-Darstellerin war auch noch irgendwann mal. Und ich war dann relativ ratlos, was ich studieren sollte. Jura wollte ich nicht wegen des Druckes des Staatsexamens. Der Druck beim Abitur hat mir nach meiner Wahrnehmung nicht allzu gut getan. Und dann traf sich's ganz gut, dass die Universität Augsburg einen neuen Studiengang eröffnete, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, also irgendwie 60% Jura, 30% BWL, Rest Sprachen, der normale Jura- und BWL-Vorlesungen hörte. Und insofern, glaube ich, habe ich eine solide Basis in Jura und in BWL und war dann auch frei, mich dahin zu entwickeln. Und diese generalistische und jetzt in meinem Fall sehr breit angelegte CFO-Rolle viele Themen vereint, die ich spannend finde und die ich gern treibe. Und dass ich dann auch Gefallen an der Führungsposition und an Teams hochziehen und motivieren gefunden habe. Ich glaube, das wäre für einen jungen Menschen oder wahrscheinlich auch für einen Studienabsolventen nicht absehbar gewesen. Insofern, nein, es war nicht mein Traumberuf, aber es ist ein Beruf, glaube ich, der gut zu mir passt, der, wo ich meine Stärken einbringen kann und wo ich Nutzen stiften kann. Und damit bin ich sehr zufrieden.
Du hast aber in deinem Studium dir dann schon dieses Finanzfachwissen angeeignet, das ja sehr wichtig ist als CFO.
Ja, ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll, da jedenfalls einen breiten Überblick zu haben, inwieweit das Studienwissen dann wirklich in der Praxis hilft, weiß ich nicht. Will heißen, mit der einen Vorlesung Rechnungswesen würde ich mich jetzt nicht in der Lage fühlen, beispielsweise einen kompletten Abschluss selbst zu erstellen. Mit einer Vorlesung zum Controlling kann man noch lang kein Excel modellieren. Das sind halt dann Fähigkeiten, die man irgendwann später dazulernen muss. Für mich war das in der Beratungszeit gut. Und ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sich eingestehen muss, nichts besser zu können als ein spezifisches Teammitglied. Will heißen, ja, ich kann Basic-Sachen in Excel modellieren. Wenn ich es aber richtig gut machen will, dann ist es besser, ich gebe meinen Input jemanden, der das den ganzen Tag macht und der dann hochspezifisch genau das umsetzen kann und noch drei Querverweise checkt, der aber keine Ahnung von allen anderen Themen rundherum haben muss, wie ich das eben tue.
Verstehe.
Werbung. Ihr wollt die ideale Arbeitsumgebung schaffen? Bei IKEA findet ihr alles, was ihr für eure Geschäftsräume braucht. Als Mitglied im IKEA Business Network sichert ihr euch außerdem professionelle Unterstützung bei der Einrichtung. Ihr profitiert von exklusiven Vorteilen und Services, wie einer kostenlosen Interior-Design-Beratung, die bei spezifischen Einrichtungsfragen hilft. Bei jedem Einkauf sammelt ihr Prämienpunkte, die ihr gegen Aktionskarten eintauschen könnt. Zudem erhaltet ihr Zugang zu Partnerangeboten für euch und euer Team sowie weitere Vorteile. Werdet jetzt kostenlos Mitglied unter ikea.de/network.
Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, welche einzelnen Stationen du dann nach deinem Studium quasi hattest, in denen du dir dann dein Fachwissen verbreitert hast. Also du hast nicht nur dein Studium abgeschlossen, sondern du hast auch sogar promoviert in dann doch Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Und dann ging es in die Beratung, wie du schon angedeutet hast.
Genau, dann ging es zu McKinsey. Ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus der Erkenntnis raus, ich habe keine Branche, der ich spezifisch zugeneigt bin. Ich habe kein Jobprofil, dem ich jetzt wirklich unbedingt folgen müsste, und dann ist Beratung halt immer eine Möglichkeit, in viele unterschiedliche Branchen und auch Aufgabenbereiche reinzuschnuppern. Bei mir und in Finance kam natürlich die Finanzkrise 2008 dazwischen. Und wir haben von ursprünglichen Bank- und Bankaufbauprojekten dann sehr, sehr schnell auf Liquiditätsrisikomanagement umschwenken müssen, was unheimlich spannend war und ja wirklich Risikomanagement in der reinsten Form, denn man wusste nicht, was am nächsten Tag passieren würde. Und dort habe ich einerseits das Risikomodelling gelernt, andererseits aber natürlich auch die ganze Regulatorik dahinter. Mit dieser Regulatorik bin ich dann in den ersten festangestellten Job gewechselt. Und das war sozusagen schon ein Startup, ein Tochterunternehmen eines Fondsanbieters, die erstmalig mit ungefähr 15 Mitarbeitenden der Aufsicht unterstellt wurden und jetzt innerhalb von 4 Monaten ein MRS-konformes Risikomanagementsystem und Geldwäschesystem und Compliance-System hochziehen mussten. Und das war natürlich das Ideale für ein kleines Beraterlein, das sowas immer mal wieder gehört hatte, da auch Erfahrungen hatte. Und das war mein erster Job dort, hat auch ganz gut geklappt. Und von dort habe ich mich dann immer weiter in den Bereich Marktfolge verbreitet, dann mal Unternehmensinsolvenzen gemacht. Karstadt war dort ein großer Kunde mit sehr vielen Autos, die man abwickeln musste. Aha. Habe aber dann auch mal IT-Scoping gemacht, weil es nötig war. Und schließlich, als dieses Unternehmen abgewickelt wurde, zusammen mit einem weiteren Mitarbeitenden, dann ein Fuhrparkmanagement-Unternehmen ausgegründet. Fuhrparkmanagement ist sozusagen Leasing-Light, also alle Aufgaben, die es auch beim Full-Service-Leasing gibt, bis auf den Besitz des Autos. Dafür haben wir die IT aufgesetzt, Mitarbeitende aufgebaut, haben Kunden gewonnen. Das schließlich an die Bank verkauft, bei der ich dann auch tätig war für eine Übergangszeit und von dort dann den Sprung zu einem richtigen VC-finanzierten Startup. Das war Cluno, Auto as a Service. Da sieht man schon diese Modelle, Assets zu betreiben und zu verleasen oder zu vermieten und diese Geschäftsmodelle profitabel zu fahren, hat sich eigentlich immer durch meine Karriere gezogen. Erstmalig bei Everphones mit Smartphones, Tablets und Laptops statt mit Autos, aber der Wechsel war gar nicht so schlimm, wie ich mir den ursprünglich mal vorgestellt hatte.
Mhm. Okay, verstanden. Was würdest du jungen Menschen raten, die sich so mittel- bis langfristig das Ziel setzen, ich möchte auch mal CFO werden oder zumindest Head of Finance? Wie ist es sinnvoll, sich eine Karriere aufzubauen? Also ich bis zum gewissen Grad, glaube ich persönlich, ja, kann man nicht immer alles vorplanen und muss man auch ein bisschen Opportunitäten nutzen. Aber wenn man sich so einen Weg ein bisschen gestalten möchte, was sind sinnvolle Schritte und was sind vielleicht auch wichtige Skills, die man unbedingt haben muss und wo man sich selbst vielleicht kritisch erstmal früh fragt, bin ich der Richtige für den Job?
Ich glaube schon, dass ein strategischer Aufbau der Karriere sinnvoll sein kann. Mhm. Insbesondere dann, wenn es eine Fachkarriere ist, die einfach gewisse Schritte und gewisses Wissen erfordert. Was man sicherlich nicht planen kann, ob das irgendwann eine hochrangige Finance-Rolle werden wird oder ob das wirklich ein C-Level oder ein Vorstandsposten sein wird, da können auch ganz andere Kräfte am Wirken sein. Aber die Basis ist natürlich eine solide Ausbildung. Das kann eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und darauf aufbauend ein Studium sein. Das kann gleich ein betriebswirtschaftliches oder volkswirtschaftliches Studium sein. Das kann ein ganz anderes Fach kombiniert mit einem MBA sein, aber dieses betriebswirtschaftliche Grundlagenwissen sollte da sein und ebenfalls, glaube ich, Unternehmensführung und Unternehmenssteuerung. Dann kommen so die Skills, die jemand mitbringen muss. Das ist auf jeden Fall analytisches und strategisches Denken. Wahrscheinlich sind das Fähigkeiten, die sich durch eine Schulzeit, durch ein Studium auch schon ziehen und die man relativ früh analysieren kann. Da gibt es Persönlichkeitstests, da gibt es Berufswahltests. Und wenn da jemand beispielshalber sehr auf einer schöpferischen und kreativen Seite unterwegs ist, weiß ich nicht, ob der den Rest seines Lebens Spaß haben wird, wenn er so klare, harte Zahlen und Vertragsentscheidungen treffen muss. Also da mag das der Traumjob sein, er ist dann einfach nicht diesem Persönlichkeitstyp entsprechend und da würde ich dann wohl eher schauen, ob ich was anderes finde, das vielleicht beides vereint. Dann natürlich Hard Skills aufbauen, das wird der Umgang mit Zahlen sein, das ist aber vermehrt auch der Umgang mit großen Datenmengen.
Ja, auch IT-Kenntnisse mehr oder weniger so. Ja. Altertümlich gesprochen.
Und je nachdem, wie breit man es aufstellen wird, sicherlich auch rechtliche Themen, Personalthemen. Irgendwo muss es angesiedelt sein und da gibt es, egal ob man diesen Bereich dann später verantworten wird oder nicht, eine enge Schnittstelle zum Budget, zu den Ist-Zahlen, sodass es jedenfalls mal hilft, diese Themen zu verstehen. Und dann halt die Berufserfahrung aufbauen. Ich glaube, dass man in kleinen Unternehmen sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel lernen kann. Und dass die breitere Anwendung und die Skalierung dann leichter geht. Will heißen, ich würde deutlich lieber als Junior Accountant in ein Startup gehen, als Fachkraft für Rückstellungsbildung auf der Accounts Payable-Seite in den Konzern. Weil diese Breite der Themen, die man in einem kleinen Unternehmen mitbetreuen muss und einfach so natürlich im Laufe der Arbeitszeit aufschnappt, dann bei so einer generalistischen Rolle weiterhilft.
Oft sagt man ja auch, dafür eignet sich der Einstieg in die Beratung, weil man eben die Möglichkeit hat, in viele Unternehmen mit unterschiedlichen Problemen reinzuschnuppern.
Ganz bestimmt. Es wäre halt dann sinnvoll, wenn man auch in die Finance Practice geht oder jedenfalls Projekte auswählt, die finance-lastig sind. Mhm. So ein Musterbeispiel bei vielen Beratern gefürchtet ist die Due Diligence, weil man da ja wirklich diesen finanziellen und prozessualen und rechtzeitigen Durchlauf durch ein Unternehmen macht und zwar schnell und unter Zeitdruck. Ich glaube, mehr in kurzer Zeit als bei einer Due Diligence wird man nicht lernen können.
In Finance-Berufen gilt ja der CFA auch noch was, also der Chartered Financial Analyst. Also das ist ein Programm aus den USA stammend und immer noch sehr gut angesehen wohl in der Branche. Kannst du das bestätigen? Hältst du das für sinnvoll? Da muss man ja auch sehr viel Zeit und tatsächlich auch Geld reinstecken, um den zu machen.
Ich habe ihn nicht, es geht trotzdem. Ich glaube, dass der einen hohen Nutzen hat. Ich frage mich, wie hoch der ist bei Unternehmen, die zum Beispiel einfach in HGB bilanzieren müssen. Wenn ich also jetzt die Wahl hätte, zum Beispiel zwischen einem CFA, einem MBA und einem Bilanzbuchhalter, würde ich wohl sagen, wenn du stark fachlich arbeiten willst, mach lieber einen HGB-Bilanzbuchhalter und bilde dich weiter in IFRS. Oder wenn du auf eine Managementposition willst, mach einen MBA, weil er nochmal breiter und strategischer ist als dieses hochspezifische CFA-Fachwissen, das du aber jedenfalls in guten Teilen wegen der Rechtslage gar nicht anwenden kannst.
Das klingt ja schon nach einem längeren Ausbildungsweg, also bis man sich da eben in all die Themen eingefuchst hat. CFO mit vor 30, hältst du das für realistisch oder nicht?
Na, also wenn du Co-Gründer bist, kannst du das auch mit 22 schaffen. CFO ist ja nicht CFO. Es gibt eine Menge Leute, die einen großartigen Job machen und sicherlich Teamgrößen verantworten, die meiner weit überlegen sind, die aber nur Head of Finance oder Finance Director oder VP Finance heißen. Ich würde nicht zu viel am Titel festmachen. Ich würde eher sagen, wie wichtig ist der Wertbeitrag der Person, wie groß ist die Führungsspanne, wie groß ist das Unternehmen und auch das Finanzvolumen, das die Person bewegt. Dort sollte man, wenn man es möchte, Fortschritte machen. Der Titel ist dann irgendwie nice to have, aber sagt ja nichts über die Erfahrung und über die Qualität der Person aus. Also anders gefragt, würde ich jetzt beispielsweise einen formalen Step-Down machen, wenn ich in ein wesentlich größeres Unternehmen mit wesentlich komplexeren Aufgaben käme? Sicherlich.
Ich finde das ganz spannend, weil du gerade sagtest, wenn man Co-Founder ist, dann kann man auch mit 22 CFO sein. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz das Thema, oder lass uns überhaupt mal das Thema CFOs in Startups nochmal ein bisschen genauer besprechen. Stimmt es, dass gerade am Anfang oft das vergessen wird, was eigentlich ein CFO die ganze Zeit machen müsste? Also wenn da so ein Ingenieur und ein Betriebswirt zusammen ein Startup gründen, dann ist der eine da, der hat das ganze Fachwissen, super Produkte bauen, dann ist der andere da, der hat das Fachwissen, Unternehmen aufzubauen. Aber irgendwie ist keiner da, der die Finanzen im Griff hält.
Ich fürchte, du hast recht. Denn wie alle Backoffice-Funktionen ist es natürlich erstmal eine tote Ausgabe. Ich glaube, das ist auch in manchen Geschäftsmodellen gar nicht so schlimm. Bei kleinen Unternehmen, bei finance-seitig nicht komplexen Modellen, ich nehme jetzt mal als Beispiel Dropshipping, kann man sicherlich sagen, bis zu einer gewissen Umsatzgröße, bis zu einer gewissen mitarbeitenden Zahl braucht es keinen CFO, braucht es vielleicht auch keine Person, die für Finance verantwortlich ist. Da holt man sich gute Dienstleister auf der Abwicklungsseite, beispielsweise jetzt einen Zahlungsdienstleister und einen Steuerberater, der die Buchhaltung macht. Und dann ist das alles relativ skalierbar zu fixen Kosten erledigbar. Aber jedenfalls dann, wenn das Geschäftsmodell Fintech-ähnlich ist, wie zum Beispiel bei uns, weil es eine Refinanzierungskomponente enthält, wenn es hochkomplex ist, wenn man Investoren und Banken als Fremdkapitalinvestoren anziehen will, dann rentiert es sich, möglichst früh Finance professionell aufzusetzen und eben die CFO-Rolle frühzeitig zu besetzen. Vielleicht auch mit jemand, der in diese Rolle reinwachsen kann, aber jedenfalls die Person dafür schon am Tisch zu haben, wenn es wegweisende Entscheidungen zu treffen gilt.
Und bei den Nicht-Fintech-Startups, ab wann glaubst du, ist der Punkt, dass man sich nach einem CFO oder einem Head of Finance zumindest umschauen sollte?
Ich hätte jetzt mal so 10 Millionen und 20 bis 30 Mitarbeitende in den Raum geworfen. Das ist aber sicherlich
Umsatz.
Genau. Das ist aber sicherlich nicht allgemeingültig. Das ist jetzt einfach so Erfahrungswissen, wann es üblicherweise knatscht.
Ja, ich hätte gedacht, du kommst vielleicht von den Finanzierungsrunden, dass du sagst, irgendwie ab der Series A oder so braucht man dann. Aber eigentlich braucht man ja schon bei einer Pre-Seed-Finanzierung braucht man auch jemanden, der die Prozesse versteht und sowas mitmacht.
Möglicherweise kann das da noch ein Gründer mitbetreuen, zusammen mit einem externen Steuerberater. Ich glaube, ich würde jetzt aus Investorensicht bei einem finance-seitig nicht komplexen Geschäftsmodell das auch noch abkaufen.
Auch wenn es oft so die Sachen sind, die der Gründer dann halt so immer nach Feierabend noch irgendwie machen muss, diese Buchhaltung, was ich nicht schon so, puh.
Wenn da jetzt nur irgendwelche Rechnungen in Deutschland zu prozessieren sind und Zahlungseingänge auf einem Bankkonto nachzuhalten, dann ist das mit Sicherheit irgendwie lästig und blöd, aber kein geschäftskritisches Risiko.
Mhm. Wann bist du zu Everfone gekommen und wie weit war Everfone damals?
Everfone stand damals knapp nach der Series C und auch knapp nach einer großen Fremdkapitalfinanzierungsrunde. Ich glaube, finance-seitig sehr, sehr solide aufgestellt, teamseitig aber noch nicht umfassend skaliert und auch noch nicht umfassend auf Funktionen aufgeteilt. Mhm. Das heißt, viele Mitarbeitende machten noch ein bisschen irgendwas. Die machten am Abend noch ein bisschen Bonitätsprüfungen und morgens noch ein bisschen Collections. Eigentlich war aber die Aufgabe doch Corporate Finance und Budgets rechnen. Und so zerfaserte sich das und barg natürlich auch das Risiko, dass nicht jeder umfassendes Fachwissen in dem hatte, was er noch mitbetreute. Und andererseits dann, wenn ein spezifischer Teil seiner Aufgaben unter Zeitdruck gefragt war, nicht leisten konnte, weil ja was anderes mit höherer Priorität im anderen Aufgabenbereich von sich ging. Mhm. Ich glaube, das ist ein Setup, das für ein kleineres Unternehmen sehr, sehr effizient funktionieren kann, aber eben nicht mit Skalierung. Mhm. Und dann ist es toll, wenn man zum Beispiel wie ich auf Teile meines alten Teams zugreifen kann und sagen kann, alle Aufgaben, die Risikomanagement, Compliance, Zertifizierung betreffen, carven wir jetzt out von den Leuten, die sie vorher betreut haben und geben sie eben einer einzigen Fachkraft, die sich aber nur darum kümmert.
Das heißt, du bist erstmal gekommen und hast Personalarbeit geleistet. Erstmal hast du neue Prozesse und neue Strukturen eingeführt.
Ja, ich würde sagen, vor allem Aufgaben erfasst und sie auf Personen und Funktionsbereiche zugeordnet. Und es ist auch durchaus schmerzhaft, denn Leute, die Early Stage in Startups gehen, lieben ja diesen breiten Aufgabenbereich und finden es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll, wenn sie sich dann doch wieder tiefer, aber nur in einem Bereich einarbeiten müssen. Insofern bin ich sehr froh, dass viele des damaligen Teams diesen Weg mit mir mitgegangen sind.
Mhm. Schmerzhaft ja vielleicht auch für dich, die du solche Botschaften dann überbringen musst.
Puh, das weiß ich gar nicht so sehr. Es ist ja nicht so, dass ich den Menschen den Arbeitsplatz wegnehmen musste. Und es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, zum, keine Ahnung, 1.6. ist alles anders. Mhm. Sondern, dass ich eine Vision in die Zukunft aufgezeigt habe mit vielen neuen spannenden Möglichkeiten, nämlich sich vertieft um ein Thema zu kümmern. Aber halt auch mit einem Downside, nämlich manche Themen abgeben zu müssen. Mhm. Und die Qualität hat sich, glaube ich, allein durch die Tatsache, dass sich Menschen auf ein oder zwei Themen konzentrieren konnten, ohne weitere Maßnahmen extrem erhöht.
Du hast gesagt, du kamst kurz nach der Series C. Das heißt, ihr wart erstmal gut finanziert. Wann hat sich denn abgezeichnet, dass du die Series D vorbereiten und dann auch umsetzen wirst?
Das liegt so ein bisschen im Geschäftsmodell von Everfone. Immer dann, wenn wir Geräte per Fremdkapital finanzieren, müssen wir einen gewissen Eigenkapitalanteil erbringen. Mhm. Der ist bei der aktuellen Refinanzierung, die eine echte Verbriefung ist, auch einfach gesetzlich vorgeschrieben und ist 5%. Jetzt klingen 5% von einem Smartphone, sagen wir 700 Euro, nicht so wahnsinnig viel. Wenn es aber dann 20.000 im Monat werden, ist es auf einmal eine schöne Summe. Das heißt, ein Gutteil des Eigenkapitals ist bei uns nicht etwa Burn, sondern steckt bei uns in unseren Refinanzierungsfazilitäten und wird erst dann wieder frei, wenn die entsprechenden Kohorten an Geräten, die wir einfinanziert haben, wieder zurückkommen und abverkauft werden.
Das ist also so eine Art Sicherheit quasi, genau, die wir dahinterlegen müssen.
Genau. Mhm. Und das bedeutet, auch die Geräte, die jetzt zurückkommen, die kommen von einer Kohorte, zum Beispiel 2020 oder 2021, da haben wir 2.000 im Monat ausgerollt. 5% von 2.000 ist deutlich weniger als 5% von 20.000. Das heißt, wir haben immer wieder Bedarf, Eigenkapital nachzuschießen, insbesondere in Phasen, wo wir sehr, sehr stark wachsen. Und die Fokussierung auf gewerbliche Großkunden hat dazu geführt, dass wir eben in den letzten Jahren stark gewachsen sind und dass wir da zusätzliches Eigenkapital einbringen müssen. Es ist auch durchaus üblich, dass so eine Eigenkapital mit einer Fremdkapitalrunde kombiniert wird, um der Bank nachweisen zu können, dass genügend Eigenkapital für den Betrieb dieser Facility für eine gewisse Zeit in die Zukunft vorhanden sein wird. Mhm. Bedeutet andersrum auch, dass wann immer wir unser Wachstum beschränken würden, wir kein zusätzliches Eigenkapital mehr benötigten. Solange wir stark wachsen, ist es im Moment noch nötig.
Mhm. Führ mich doch mal so Schritt für Schritt durch, wie deine Arbeit aussieht an so einer Finanzierungsrunde, weil das ist ja, glaube ich, was gerade den Startup-CFOs ziemlich eigen ist, dass sie sowas once in a while immer mal wieder machen müssen, dürfen.
Ich habe das Glück, dass ich mit Jan Schulko einen Gründer habe, der eine sehr, sehr konträres Skillset zu meinem hat. Mhm. Und wir demzufolge auch eine gute Aufteilung haben.
Das heißt, der hat es nicht so mit Zahlen?
Nee, er ist maßgeblich verantwortlich dafür, das Eigenkapital einzuwerben und damit auch seine Gründungsidee und seine Vision fürs Unternehmen zu verkaufen. Ich übernehme beim Eigenkapital nur die Abwicklung, das heißt die Due Diligence, die rechtliche Seite, Vorbereitung der Dokumente, Notartermine und so weiter.
Nur Due Diligence, sagst du?
Ich sage immer, der eine reißt auf, der andere macht fertig. Mhm. Da habe ich also den deutlich einfacheren Teil, weil ich nicht für Eigenkapital, für eine Vision, für ein Team begeistern muss. Bei Fremdkapital ist es tatsächlich so, dass ich zusammen mit unserem Corporate Finance Team ganz von vorne angefangen habe, eine Ausschreibung, was suchen wir, welche Banken könnten in Frage kommen. Da war Kontakt zu über 40 Häusern, die sich dann letztlich in 6 Senior Offers geäußert haben. Da spricht man dann mit den Banken, es gibt Zahlentapeten, wie würde sich so eine neue Finanzierung in ihren Zahlen auf uns auswirken. Schließlich committet man sich auf ein Angebot und dann geht es in die Vertragserstellung. Das sind sehr komplexe Vertragswerke, die uns durchaus dann nochmal 6 Monate beschäftigt haben, bevor wir abschließen konnten.
Mhm. Das heißt, die werden ganz individuell erstellt, die Verträge. Es gibt nicht einfach so einen Darlehensvertrag, wie man, keine Ahnung, wie den Leute den Haus bauen bekommen oder so.
Es gibt da sicherlich Vertragsmuster für eine Verbriefung. Aber die Banken wollen ja eben spezifisch Everfone besichern, spezifisch unsere Assets besichern. Und das heißt, jeder einzelne Punkt ist dort in gewisser Weise Verhandlungssache. Mhm. Es gibt Beispiele, auch andere Startups, zum Beispiel jetzt Tier für Scooter oder Grover, die ja mehr Technik-Assets als wir machen. Mhm. Das ist auch ganz anders aufgesetzt, weil eben AirPods ein anderes Tilgungsprofil haben als Smartphones. Mhm. Ja, also okay. Bei uns ist da im Vergleich zu Grover der Fokus deutlich enger. Mit Gewerbekunden könnten wir aber auch ein Klumpenrisiko haben, was die Banken bestimmen und berechnen wollen. Und zu all dem muss es Datenmaterial geben, muss es Projektionen in die Zukunft geben, sodass die Banken zu einer positiven und vernünftigen Einschätzung des Risikos für sie kommen, was sich dann letztlich in einem guten Zinssatz für uns niederschlägt.
Wie lange habt ihr da verhandelt und dran gearbeitet?
Waren 14 Monate.
Wow, also da muss man ja auch sehr weit vorausschauen, was auch die Entwicklung des Geschäfts angeht.
Na klar, also das war jetzt auch nicht exklusiv unser Job. Wir haben ja die alte Finanzierung auch noch zu betreiben gehabt. Wir haben nebenbei noch Equity gemacht, aber es war mit Sicherheit 60% unserer Arbeitszeit.
Wie hat sich's angefühlt, als dann alles unterschrieben war?
Sehr, sehr große Erleichterung. Wobei, unterschreiben ist ein Teil. Ja. So richtig kam die Erleichterung, als das Geld auf dem Konto war, im Falle der Fremdkapitalfinanzierung tatsächlich am 29.12., also Silvester. Hätte viel Sekt werden können, war aber in Wirklichkeit viel Schlaf.
Okay. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Soft Skills ein CFO vielleicht auch braucht. Also wir wissen schon viel über das Finanzfachwissen, hast du berichtet. Was findest du sind so Persönlichkeitsmerkmale, abgesehen davon, dass man bereit sein muss, sich eben mit Zahlen zu beschäftigen und nicht den Drang hat, kreativ zu sein? Was sind Soft Skills, die dir weiterhelfen in deinem Beruf?
Die möchte ich gar nicht so sehr differenzieren von dem, was aus meiner Sicht jede Führungskraft mitbringen sollte. Mhm. In der Lage zu sein, hochperformante Teams aufzustellen und dauerhaft zu motivieren, Interessensausgleiche zu schaffen, innerhalb verschiedener Bereiche im Unternehmen, aber auch nach außerhalb. Und vielleicht auch persönlich hohe Verbindlichkeit und Vertrauenswürdigkeit aufzubauen. Das ist vielleicht noch am ersten CFO spezifisch, denn auf das Wort eines CFOs sollte man vertrauen können, nach außen wie nach innen.
Sind das Dinge, die du auch vermittelst, wenn du dich als Mentorin engagierst? Das tust du nämlich. Du hast verschiedene Netzwerke und supportest vor allem junge Frauen, die sich in der Finanzwelt weiterentwickeln wollen.
Das kommt so ein bisschen darauf an, was gefragt ist. Mhm. Es gibt tatsächlich eine junge Frau, die über MentorMe kam und die aus der heutigen Position sich gut vorstellen kann, CFO zu werden. Es gibt aber auch Studierende oder frisch Absolventen, die wissen wollen, in welchen Jobs sie jetzt einsteigen sollten, um ihre Ziele zu erreichen. Vielleicht auch Ziele, von denen sie noch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Das kommt ganz, ganz individuell auf die Person an, auf die Lebensphase, in der sie sich befindet. Und letztlich bin ich ein Wegbegleiter, das heißt, den Weg wählen muss der oder die Mentee schon selbst.
Wie viele Mentees hast du denn aktuell?
Das sind tatsächlich 4, jeweils einen von der Konrad-Adenauer-Stiftung und von der Bayerischen Elite-Akademie, die mich während Studium und Promotion gefördert hatten. Und da ist es, finde ich, auch eine Aufgabe, sozusagen zurückzuzahlen oder pay forward, je nachdem, wie man es sehen will, und jungen Stipendiatinnen auch eine überfachliche Weiterbildung anzubieten. Und es ist eine Mentee bei unserem Everphone eigenen Inhouse-Mentoring-Programm. Auch das ist sehr, sehr spannend, weil einerseits sich jemand ja an einem C-Level, an einer erfahrenen Führungsfrau orientieren kann. Andererseits natürlich auch ich ganz viele Einblicke generiere, was gut läuft im Unternehmen und was nicht so gut läuft. Und neu dabei bin ich bei MentorMe, was ich ein grandioses Netzwerk finde für Frauen. Momentan gibt es weibliche und männliche Mentoren, aber nur männliche Mentees. Übrigens auch von einer Female Founder aus Berlin gegründet. Und ich glaube, es fehlen uns an sehr, sehr vielen Stellen qualifizierte Frauen, die sich den Job zutrauen, in Finance aber durchaus nochmal verstärkt. Und da möchte ich auch meinen kleinen Beitrag leisten, dass sich das in den kommenden Jahren ändert.
Woran liegt das, glaubst du?
Sicherlich nicht an der Ausbildung. Also wenn wir uns BWL und auch juralastige Studiengänge anschauen, dann sind da mittlerweile mehr als die Hälfte Studentinnen. Ich glaube, auch beim Berufseinstieg schaut es noch relativ gut und gleichberechtigt aus. Vermutlich ist halt dann die Babypause und Teilzeitfalle in den Berufsjahren, wo man schnell viel Erfahrung aufbauen muss, um weiterzukommen, einer der maßgeblichen Gründe.
Ja, es ist so. Ne? Also entweder davor möglichst weit, weil das nimmt einem keiner mehr, oder die Chance kriegen, danach nochmal Anlauf zu nehmen.
Ich glaube auch in Zukunft, Tandems könnten interessant werden, gerade in so einer breiten wie der CFO-Rolle.
Könntest du dir das vorstellen, das, was du machst, dann in 60, 70 Stunden die Woche, dass man das teilen kann? Oder
könnte mir
noch die Fäden irgendwie?
Ich glaube, wenn man gut zusammenarbeitet und insbesondere dann, wenn die andere Person ein komplementäres Skillset hätte, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Weil was mache ich denn heute? Ich teile mir heute auch die Verantwortlichkeit halt mit meinen Directs. Ich bin nicht in jedem Accounting-Prozess drin oder ich bin nicht in jedem Solvency-Prozess drin. Ich habe die grobe Ahnung. Ich weiß, wo ich was finde und kann mich mit genügend Zeit in jedes Thema einarbeiten. Aber im Grundsatz teile ich doch da auch schon die Verantwortung. Auch wenn sie formal jetzt diese Person nicht übernehmen muss.
Veronika, wenn du nicht CFO wärst, was wärst du dann?
Dann wäre ich ganz, ganz sicher Gnadenhofbesitzerin.
Das kann ja noch werden.
Genau, irgendwo an einem schönen Flecken Erde, weil das Arbeiten im Garten, in der Natur und mit Tieren mir wahnsinnig Spaß macht. Es beruhigt mich, es bringt mich runter, wenn ich das heute schon in der Freizeit mache. Sollte ich je ins Rentenalter kommen, wird es das ganz sicher werden. Und wenn jemand vorher von einem schönen Resthof am Tegernsee hört, dann kann er sich ja melden, dann wird es vielleicht auch vorher schon was. Was ich aber auch glaube, die Arbeit an und mit Firmen macht mir viel zu viel Spaß, als dass ich das vollständig aufgeben wollte. In irgendeiner Weise, ob jetzt operativ als CFO oder als Business Angel, wo man manchmal ja auch mehr gebraucht wird und manchmal weniger, oder als Aufsichtsrätin. Irgendein Brainwork wird mir langfristig erhalten bleiben.
Ja, wunderbar. Super. Veronika, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute hier so einen Einblick gegeben hast in deine Arbeitswelt und in das Berufsbild des CFO. Und wenn ihr mehr über unterschiedliche Schlüsselfunktionen in Startups erfahren wollt, dann guckt regelmäßig bei uns rein. Auf gründerszene.de beleuchten wir gerne den ein oder anderen Startup-Job für euch, oder hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dann.